Hallo, mein Name ist Falk Ebert und ich spreche heute mit Mario über das Metaverse nach dem Hype. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was ihr heute schon machen könnt oder wenn ihr eine Idee haben wollt, wo die Reise hingehen könnte, bleibt auf jeden Fall dran.
OMT. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Falk. Falk, schön, dass du da bist. Wir reden heute über das Metaverse mal wieder. Ganz ehrlich gefragt, jetzt direkt an dich. Ist der Hype nicht schon längst wieder vorbei?
Ja, der Hype ist vorbei. Hi Mario. Schön, dass ich da sein kann. Und egal welches Maß du nimmst, um den Hype zu messen, der Hype ist vorbei. Egal, ob du bei Trends reinschaust, Anzahl der publizierten White Papers pro Monat, Anzahl der LinkedIn-Biografien, die Metaverse drinstehen haben. Der Hype ist vorbei und gleichzeitig muss man sich natürlich auch die Frage stellen, so fürs professionelle Marketing, was bedeutet das jetzt? Weil, wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch im strategischen Handeln auch unser Handeln im Marketing gar nicht daran ausrichten, was gerade Hype ist und was nicht, oder?
100%. Wir machen hier einmal im Jahr die Google Trends, die Online-Marketing-Trends-Umfrage. Und da kommen ja auch jedes Jahr Sachen zutage, die eigentlich, keine Ahnung, jedes Jahr dann auch wieder enttäuschen. Und dann gibt es Dinge, die gibt es schon vor lange und die sind eigentlich schon voll etabliert. Und ich bin gar kein Fan von Trends, sondern eher von nachhaltig funktionierenden Marketing-Bereichen, nenne ich es mal, oder Kampagnen oder wie auch immer, die dann auch wirklich über Jahre in einem Marathon aufgebaut werden und dann auch funktionieren. Jetzt die Frage dann an dich, bevor ich dich mal frage, was das Metaverse eigentlich ist, für die, die vielleicht unsere ersten beiden Podcast-Folgen vor vielen Monaten dazu nicht gehört haben. Nur weil der Hype vorbei ist, heißt es aber nicht, dass es nicht mehr da ist und wir nicht mehr damit planen können, richtig?
Genau, also ob das da ist, das hängt so ein bisschen von der Definition ab oder ob das erst in 5 Jahren kommt. Aber es gibt auf jeden Fall Themen, die unter dem Stichwort diskutiert wurden, die da sind und die auch aktuell messbaren Mehrwert stiften können.
Final möchte ich gerne mit dir natürlich besprechen, was für eine Implikation gibt es für uns Online-Marketer, weil wir als Online-Marketing-Plattform, aber da kommen wir dann vielleicht ein bisschen später zu. Lass uns ganz vorne anfangen. Wir haben Leute dabei, die sicherlich alle werden was vom Metaverse schon mal gehört haben. Allein dadurch, dass Facebook sich ja Meta genannt hat, irgendwann wird das irgendwo mal jeden berührt haben. Aber was genau ist denn das Metaverse? Wie definierst du den Begriff?
Ja, das ist ein klassischer Fall von 5 Experten, 7 Definitionen, ne? Oder im schlimmsten Fall 5 Experten und 3 Definitionen, die sind aber auch nicht übereinstimmt. Immer wenn ich einen Vortrag habe, mache ich mir den Spaß und frage an mein Publikum Hand hoch, wer hat denn für sich schon seine Definition gefunden, hinter die er steht und ne, die er kundgeben würde, geht nie eine Hand hoch. Nie. Das heißt, wir müssen akzeptieren, es gibt nicht die eine Definition und dementsprechend kann auch ich dir nicht die Wahrheit sagen.
Frag mich jetzt bitte nicht.
Ja, eben. So, ne? Man macht sich da ja auch so ein bisschen verletzlich und angreifbar, wenn man mit einer handfesten Definition um die Ecke kommt. Und ich glaube, grundsätzlich gibt es so 2 große Tendenzen. Die einen sehen das Metaverse eben als eine Zukunftsversion, eine zukünftige Iteration des Internets, wo wir dann rumlaufen können, alle Avatare haben, wo alles ganz toll interoperabel ist, ganz viele Menschen in virtuellen Räumen quasi unbegrenzt zusammenkommen können. Das ist die in dem Metaverse-Buch von Matthew Ball aufgeschrieben ist. So, das ist Metaverse als Zukunftsversion. Und dann gibt es aber auch die Leute, die einen viel pragmatischeren Ansatz wählen, um es zu definieren und sagen, das sind halt virtuelle, soziale, 3-dimensionale Räume, wo wir uns drin treffen können und vielleicht auch noch was anderes machen, als nur in Anführungsstrichen ein Multiplayer-Game zu spielen.
War das eben gerade eine Buchempfehlung?
Ich meine, das Buch kann man auf jeden Fall mal lesen. Man kann auch einfach den Primer von Matthew Ball lesen. Das geht ein bisschen schneller, steht auch nicht so viel weniger drin. Wie gesagt, halt mit dem vorneweg gesagt, dass er da eine Zukunft beschreibt, die es in den nächsten 5 Jahren so nicht geben wird. Und dementsprechend ist es vielleicht auch für heutige Marketingpraktiker gar nicht so relevant, dieses Buch zu lesen.
Nichtsdestotrotz werden wir es mal in die Shownotes aufnehmen. Wenn du jetzt schon darüber gesprochen hast, kann das nicht verkehrt sein. Wir haben uns in der letzten Folge mit dem Marcel Hollerbach, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Marcel Hollerbach hat mit uns so ein bisschen über das Thema Metaverse gesprochen. Und da war auch das Thema NFT und ganz viele Themen mit aufgerollt. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt deiner Meinung nach Blockchain und VR bei dem ganzen Thema Metaverse?
Ja, das sind genau die richtigen Fragen, ne? Also, weil zusätzlich zu dieser Komplexität, gibt es das heute schon oder in 100 Jahren? Und gibt es ein Metaverse sowie ein Internet und oder gibt es viele, ne? Und wir meinen mit dem Begriff dann die Plattform. Da gibt es noch die zusätzliche Komplexität dann, zu sagen, ist jetzt VR ein konstitutiver Bestandteil dessen? Ne? Ist es nicht Metaverse, wenn ich keine VR-Brille auf habe? Das würden manche Leute so sehen, andere nicht. Und ist die Blockchain, NFT-Technologie, ne, was vielleicht auch dann eher unter dem Stichwort Web3 diskutiert wird, ist das ein wichtiger Bestandteil von Metaverse? Und da gibt es wieder unterschiedliche Ansichten. Wir können sagen, empirisch heute sind die Plattformen, die auf VR basieren, die sind halt so bei, ne, 100.000 monatlich aktiven Nutzern, während so Gaming-Plattformen zum Beispiel, die überhaupt nichts mit VR am Hut haben, und langsam auch zu Nicht-Gaming-Use-Cases rübergehen, viel mehr User haben, deutlich mehr User. Und dasselbe gilt auch interessanterweise für die Schnittmenge von Blockchain und diesen dreidimensionalen Use-Cases. Die ist nämlich auch nicht so groß, wie man es immer denken würde, wenn die beiden Begriffe zusammen diskutiert werden. Das heißt, heute gibt es ganz, ganz wenig Schnittmenge von multifunktionalen, dreidimensionalen Räumen und Blockchain. Und ob in Zukunft dann, ne, in dieser Matthew Ball-Definition, ob da die Blockchain eine wichtige Rolle spielen wird, das ist möglich. Viele finden es wünschenswert. Andere finden es nicht wünschenswert, aber wir wissen es de facto heute einfach noch nicht.
Spannend. Also das Thema Metaverse, ich habe beim letzten Mal und beim vorletzten Mal, glaube ich, gesagt, also die beiden Folgen werden wir euch natürlich auch in die Shownotes reinpacken, dass ihr vielleicht einfach mal guckt, was ich immer sehr cool finde, das ist ja über jetzt 1,5 Jahre, 1 Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wann die Folgen waren, wie sich dann auch so ein Kenntnisstand erweitert, beziehungsweise auch so eine Entwicklung. Damals war es voll im Hype, jetzt sprechen wir ganz klar davon, dass es nicht mehr der Hype ist. Jetzt redet keiner mehr drüber oder wenige. Nichtsdestotrotz finde ich es mega spannend und habe damals schon gesagt, ich beschäftige mich eigentlich viel zu wenig damit. Jetzt könnte ich heute sagen, boah, es ist aus dem Hype raus, wer weiß, was damit passiert. Ich habe irgendwann mal eine Aussage gelesen, dass ja Meta selbst wohl irgendwie gesagt hat, das kann auch 5 bis 10 Jahre dauern, bis das richtig salonfähig wird. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, inwieweit das auch wirklich eine Aussage war, die wirklich von denen getroffen wird. Man nimmt ja immer irgendwo etwas auf und interpretiert sie dann für sich selbst, sodass ich jetzt schon auf dem Standpunkt bin, noch, vielleicht war es ganz gut, dass ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe und wichtigere Sachen in dem Moment für mich getan habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Thema mega spannend. Und ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass es ja auch unterschiedliche Player gab, die da sich mit beschäftigen. Deswegen meine Frage an dich, so, welche Plattformen gibt es aktuell, beziehungsweise wo wissen wir, dass auch dran gearbeitet wird und was machen die User da heute schon? Du hast eben ein bisschen von Gaming-Plattformen gesprochen, die da so ein bisschen den Switch hinkriegen. Ich muss zugeben, ich habe da irgendwie sowas vor Augen wie Roblox zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das da so reinfällt. Sagt ihr was? Sicher? Tatsächlich, meine Tochter, die ist 10 und die hat mir...
Die ist das Safe auf Roblox, ne?
Roblox, genau, so hieß es und nicht Roblox. Und die hatte zu mir gesagt, die darf sich jetzt seit kurzem so mit Medien, also sie haben jetzt eine Switch bekommen zum Geburtstag, erstmalig, jetzt geht natürlich Wechsel der Schule, das mit dem Handy los, ja, also die fängt sich jetzt an, immer mehr mit Medien zu beschäftigen und kam jetzt letztens mit meiner Freundin, habe ich Roblox gespielt und ich hatte das Wort Roblox schon mal in einem der Podcasts im Zusammenhang mit Metaverse gehört, also irgendwie eine Entwicklung mit der Stadt von Nike und keine Ahnung, ich krieg das nicht mehr zusammen, aber deswegen die Frage an dich, was für Plattform siehst du? Welche glaubst du, dass vielleicht auch in der Zukunft da präsent sein könnten und was machen die User da heute schon?
Ja, lass uns mal das ein bisschen strukturieren. Da gibt es so eine Klassifikation, die ich eigentlich auch in meinen Vorträgen immer ganz gern zeige. Und wir fangen mal bei den Arten von Plattformen mit den wenigsten UserInnen an. Ja, also bei so Plattformen, die irgendwo zwischen 10.000 und 100.000 monatlich aktive NutzerInnen sind, das sind die Krypto-Plattformen. Da gibt es im Endeffekt zwei große, Decentraland und The Sandbox. Und wobei The Sandbox noch alpha-artiger ist als Decentraland. Also Decentraland kann man sich ganz einfach browserbasiert einloggen, einfach mal reinschauen. Was man da sehen wird, ist, dass da relativ wenige Leute unterwegs sind, außer es ist gerade ein großes Event, was dann doch, ne, so kleinere Web3-Crowds auf jeden Fall ganz gut anziehen kann. Da kaufe ich meine Grundstücke mit Kryptowährungen, kann NFTs da drin ausstellen, kann mit Mana der eigenen Kryptowährung zahlen. So funktionieren diese Blockchain-Plattformen. Dann gibt es die Kategorie der VR-basierten Plattformen, die teilweise auch anders zugänglich sind, aber vor allem eben mit Headsets genutzt werden. Da gibt es im Endeffekt die von Meta, die Mark Zuckerberg an den Start bringt, die heißt Horizon, ist aber in der Kategorie der VR-Plattformen selbst die schwächste. Also Sorgen, dass Mark Zuckerberg irgendwann die dominierende Metaverse-Plattform ownen wird, sind aktuell empirisch gesehen eher unbegründet. Das ist die gute Nachricht. Und wir sehen stattdessen Rec Room, was so ein bisschen so eine Dorm Room Ästhetik hat, wo sich Leute dann zum Paintball spielen verabreden und so, sehr spielerisch. Dorm Room ist deutlich erfolgreicher und wir sehen The Archet, was noch so ein bisschen altes Internet-Vibes hat. Da gibt's so richtig noch so ein bisschen Anarchie, ne? Ganz kreative Ausdrucksformen, unterschiedlichste Avatar-Formen, viele Sachen, die da ausprobiert und gemacht werden. So, wer eine VR-Brille hat, kann ich mir empfehlen, mal in The Archet vorbeizuschauen und so ein bisschen die Kultur dazu fühlen. Aber auch die Plattformen sind vielleicht bei 1,5, auf jeden Fall noch unter 2 Millionen monatlich aktive NutzerInnen, allein schon, weil die eben limitiert sind durch die Anzahl der Leute, die solche Headsets zu Hause haben. Und dann quasi da, wo wirklich die Leute unterwegs sind, das sind aktuell diese Spieleplattformen wie Roblox, was du angesprochen hast, mit dreistelligen Millionen Anzahlen an monatlich aktiven NutzerInnen, mit gigantischen Transaktionsvolumina von Ingame-Purchases, die da gemacht werden. Also wirklich so, Kind kriegt 100 Euro Taschengeld, Kind kauft sich für 100 Euro neue Klamotten in Roblox. Und da gibt es eben auch Fortnite und Minecraft und das sind eigentlich so die großen. Und das Interessante bei diesen Spieleplattformen ist, also zum einen ist natürlich interessant, dass da wahnsinnig viele Leute sind. Das ist für Marketingmenschen immer interessant, wenn irgendwo viele Leute sind. Und das andere Interessante ist, dass die auch schon so leicht anfangen, den Zugang zu ermöglichen und es zu fördern, dass da auch Dinge passieren, die man jetzt nicht im klassischen Sinne als Multiplayer-Spiele beschreiben will. Also beispielsweise sowas wie ein Advertising-Case, habe ich neulich gesehen, da würde so eine Art spielerischer Hörtest auf Roblox angeboten. Oder du hast Leute, die in Minecraft Agile-Trainings machen und sagen, wir bauen jetzt ein Haus, aber wir machen es nach diesem Framework und dann können wir das zusammen lernen. Oder ich habe eine japanische Zugfirma gesehen, die ihr neuestes Zugmodell in Fortnite vorgestellt. Aber das ist, also sind wir ehrlich, das ist aktuell eine Nische. Zum größten Teil sind das wirklich einfach spielerische Minispiele oder freie Spielarten, die da gemacht werden auf diesen Plattformen, aber eben von extrem vielen Leuten.
Das ist interessant. Ich habe mit keiner dieser Plattformen bis jetzt Kontakt gehabt. Also ich habe nicht mal eine VR-Brille, gell? Also ich habe letztes Jahr beim OMT, also bei unserer Konferenz, einer unserer Moderatoren, der kam einen Tag vorher schon zu uns ins Büro, hat eine VR-Brille mitgemacht, weil der aus dem Gaming-Bereich kommt. Aha. Und jetzt auch tatsächlich zurückgegangen ist. Er hat das Online-Marketing wieder verlassen und ist zum Gaming zurückgegangen. Und der hat mich tatsächlich das erste Mal in diese VR-Welt eingeführt. Fand ich spannend. Irgendwie habe ich so das Gefühl, mir fehlt die Zeit, um mich abends damit zu beschäftigen. Mit Kindern, mit Familie, mit allem drum dran. Irgendwie hat es mich noch nicht gegriffen. Trotzdem, immer wenn ich jetzt mit dir drüber rede, denke ich mir, ich muss mir eigentlich so ein Ding kaufen und das auch mehr für mich erleben. Vor allem, wenn du mir jetzt sagst, ich meine, Roblox, habe ich eben gerade erzählt, erster Kontakt durch meine Tochter. Aber Minecraft, davon redet die schon seit 2 Jahren. Und ich habe nicht ansatzweise das in diese Kategorie reingeordnet. Da ertappe ich mich, wie ich einfach eine andere Generation bin. Ich bin ja, ich tippe mal, noch deutlich älter als du, ohne das jetzt hier aufdecken zu müssen. Und dementsprechend merke ich so das erste Mal bei dieser Geschichte, das, was ich meinen Eltern früher vorgeworfen habe, oh, ich komme da noch nicht mehr so rein, weil ich da ein bisschen rausgewachsen, das falsche Wort. Ich bin aus einer anderen Generation. Will ich aber nicht. Ich will das jetzt aufbrechen und ich nehme mir auch definitiv vor, nach diesem Podcast mich mehr damit zu beschäftigen und hoffe, wenn ihr die anderen hört, dass ich das damals nicht auch gesagt habe. Das finde ich spannend, habe das aber nie so wahrgenommen. Jetzt sagst du etwas, dass Horizon gar nicht die Präsenz hat oder Kraft hat, dass das so gefährlich werden kann, wie viele denken. Also, dass Mark Zuckerberg da all gegenwärtig wieder sein wird. Finde ich spannend. Aber was ist denn mit anderen Playern? Also, ich habe zum Beispiel damals auch gehört, dass Microsoft sehr weit wäre da mit bestimmten Dingen.
Ja. Microsoft hatte die Plattform Allspace. Yeah. Das war im Endeffekt ein Competitor-Produkt zu Horizon. Ja. Diese Plattform haben sie aber eingestellt, interessanterweise, obwohl die auch eine ganz rege, aktive Community hatte. Zum Beispiel diese ganze Burning Man-Crowd hat sich da immer getroffen. Bin da regelmäßig zu irgendwelchen Meetups rein und habe dann irgendwelche, ne, sich selbst nennen Burnerinnen und Burner aus den USA getroffen, ja, mit denen über 3D-Drucken gequatscht oder was auch immer. Microsoft hat die Plattform aber eingestellt und was vermutlich dahinter steckt, ist, dass sie sich strategisch viel mehr auf so eine Meeting-Business-kompatible, ne, Plattform mit ihrem Mesh-Produkt konzentrieren wollen und sich mehr in die Richtung entwickeln. Oder es war eben, ne, vor allem auch eine kostengetriebene Entscheidung. Das sind ja alle großen Tech-Konzerne sind ja gerade richtig am Einsparen.
Hast du das Gefühl, dass das ein One-Winner-Takes-It-All-Market wird oder dass da irgendwann Paralleluniversum existieren werden oder dass sie irgendwie verknüpfbar sind?
Also auch wieder nur von dem gesprochen, auf was es aktuell hinausläuft. Müssen wir sagen, dieses Narrativ, dass das alles zusammenwächst und total interoperabel und offen ist und idealerweise auch noch ohne Macht von großen Plattformkonzernen, dieses Narrativ sehen wir gerade empirisch nicht bestätigt. Darauf laufen wir nicht zu. Sondern worauf wir gerade zulaufen, ist eigentlich eine Entwicklung genau parallel zum Web 2.0, ne, wo wir heute im Endeffekt Facebook, Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok haben, ne? Dann so die zweite Reihe an Plattformen und dann noch ein paar Nischenplayer, aber genau so zeichnet sich das Bild gerade auch ab. Dass es eben eine Handvoll großer Plattformen gibt, die leicht unterschiedlich sind, aber die nicht so sehr miteinander verknüpft sind, wie man sich das wünschen würde. Vielleicht sogar überhaupt keine Schnittmengen oder Interoperabilitäten haben. Dass es eben eine Handvoll großer Plattformen gibt, die leicht unterschiedlich sind, aber die nicht so sehr miteinander verknüpft sind, wie man sich das wünschen würde. Vielleicht sogar überhaupt keine Schnittmengen oder Interoperabilitäten haben.
Weiß nicht, ob ich das jetzt gerade für gut oder für schlecht empfinden soll. Ein gewisser Wettbewerb ist natürlich gut. Dadurch hast du nicht diese alldominierende Thematik. Auf der anderen Seite kommt man vielleicht langsamer voran, beziehungsweise es wird umständlicher, weil du halt Wechselhürden wieder dabei hast und so Sachen. Kann ich gerade für mich noch nicht erörtern. Hast du da eine Meinung zu?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass nachher der Markt breit genug ist, dass die Margen, die da abgegriffen werden, nicht so hoch gemacht werden können. Also ne, wenn du nachher irgendwas im Metaverse, wie auch immer das geartet ist, verkaufen möchtest und dann irgendwie 60% abdrücken musst, was teilweise heute bei Horizon schon der Fall ist, dann ist es einfach nicht förderlich für die Entwicklung der Menschheit in digitalen Räumen. Von daher eine gewisse Konkurrenz brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir auch legislativ so eine Art Interoperabilitätspflicht einführen, so wie es ja gerade schon so ein bisschen vorgeführt wird bei Messagern, dass man sagt, hey, wir wollen eigentlich gesetzlich durchdrücken, dass die miteinander reden können. Und es gibt ja natürlich noch die Hoffnung so aus der Krypto-Szene, aus dem Web3-Space, dass die Blockchain da eine wichtige Rolle spielen kann. Das sehen wir in ganz kleinen Schritten auch schon so bestätigt, im Sinne von, wenn ich ein Bild bei OpenSea kaufe, dann kann ich mir das bei Decentraland an die Wand hängen und so weiter. Gleichzeitig zeigen aber auch diese Krypto-Plattformen, dass nur wenn was aus der Ecke kommt oder nur wenn was sehr stark auf Krypto gebaut ist, heißt es nicht unbedingt, dass es dadurch mehr interoperabel wird oder offener wird, sondern im Gegenteil, teilweise sogar noch ein bisschen geschlossener und schwieriger zugänglich. Ja, von daher, ja, lass uns einfach schauen, dass wir die, ne, rückblickend gesellschaftlich die Fehler vom Web 2 jetzt nicht beim Metaverse wiederholen. Das wäre schon wichtig. Und einer der Fehler war sicherlich, zu viel Macht in die Hand von einzelnen Akteuren zu geben.
Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was waren die Fehler? Zu viel Macht, ja. Wir reden ja immer von den 4, 5 Großen, die es da gibt, natürlich. Okay, ich versuche gerade ich habe ja noch ein paar mehr Fragen mitgebracht, ich versuche die gerade ein bisschen zu sortieren. Die Frage zu, was ist mit Offenheit und Interoperabilität, das Wort hast du öfters gebracht in unseren Vorgesprächen. Da hätte ich dich gerne nochmal zu abgefragt, da hast du jetzt schon ein bisschen was zu gesagt, vielleicht nochmal konkret. Was ist mit dem ganzen Web, was ist mit Offenheit und Interoperabilität, ich liebe dieses Wort. Das wird mein neues Lieblingswort, ja. Nach Authentizität.
Das ist der Zungenbrecher, Metaverse-Space-Interoperabilität. Vielleicht nochmal kurz, was gemeint ist. Gemeint ist ja, dass du beispielsweise mit derselben Währung in verschiedenen Welten und Experiences oder Plattformen zahlen kannst. Oder eben, dass du Items mitnehmen kannst aus der einen Plattform in die andere und auch die Besitzanzeige sozusagen mitnehmen kannst.
Das ist dieses NFT-Thema.
Zum Beispiel NFTs, ne, lösen das Problem der Besitzanzeige. Wenn ich das in meinem Wallet habe und ich logge mich mit meinem Wallet in Decentraland ein oder in vielleicht zukünftig The Sandbox, dann kann ich natürlich, wenn ich ein Bild von einem Künstler gekauft habe, kann ich das bei beiden an die Wand hängen und beweisen, dass es mir gehört. Was allerdings NFTs noch nicht lösen, welche Probleme, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, ist, sie lösen nicht das technische Problem bei dreidimensionalen und interaktiven Objekten. Also wenn ich einen Hammer habe, dann funktioniert der halt, ist der für eine Game Engine gebaut und funktioniert in einem Tech-Stack auf die Interaktion damit und in einem anderen funktioniert es überhaupt nicht. Das heißt, da muss dann jemand quasi die Entwicklungskraft reinstecken, diesen Hammer dann auf die andere Engine zu portieren aktuell noch, weil es da auch viel zu wenig Standards gibt. Und das Problem lösen natürlich NFTs nicht. Plus, gerade wenn wir von Spielen reden, gibt es natürlich auch einen Grund, dass ich nicht einfach Gegenstände von A nach B mitnehmen kann. In der Soziologie würde man das so den magischen Kreis nennen. Jedes Spiel hat so einen magischen Kreis um sich und es ist halt doof, wenn einer, das Sturmgewehr ins Mittelalter-Spiel mitbringt. Weißt du, was ich meine so?
Ja, klar.
Das heißt, bei Spielen ist es eh nochmal ein bisschen anders gelagert. Das zur Interoperabilität und zur Offenheit und zum Web muss man auch sagen, da gibt es Dinge. Da gibt es zum Beispiel von der Mozilla Foundation, das Produkt Hubs ist total offen, soweit ich weiß, quelloffen geschrieben, kann ins offene Web eingebettet werden. Also du kannst einfach einen Mozilla Hubs Raum auf deiner Website verlinken, kannst es selber hosten, ist zugänglich im Browser, ist zugänglich mit einer VR-Brille, funktioniert, aber fristet halt ein absolutes Nischendasein. Und das meinte ich auch so vorhin ein bisschen mit der Analogie zum Web 2.0. Da gab es ja auch offene Lösungen. Da gab es ja Gravatar zum Beispiel für interoperable Profilbilder. Da gibt es WordPress.org und jeder kann sich seine eigene WordPress.org-Website hosten. Nur das fristet natürlich gerade auf privater Ebene ein Nischendasein gegen diese ganzen proprietären Plattformen wie Facebook und Instagram. Und das sehen wir gerade auch so ein bisschen beim Web. Vielleicht, wenn wir bei Web sind, letzter Punkt noch, der auch nochmal erwähnt werden sollte. Es gibt eine Technologie, die nennt sich Pixel Streaming und die ermöglicht es dir inzwischen richtig, richtig gute 3D-Grafik im Browser anzuzeigen, weil das nämlich sowas ist wie ein Gaming-Rechner, der in der Cloud ist und dann muss das nicht mehr lokal berechnet werden, was da im Browser dargestellt wird.
Ich stimme sehr viel mit heute, jetzt schon. Jetzt lass uns mal die Kurve kriegen zum Thema Marken, Marketeers und so weiter. Also wir sind ja Online-Marketer hier, die Zuhörer in erster Linie. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen rekapitulieren, was können denn Marken an sich oder Marketeers, die diese Marken vorantreiben wollen, auf solchen Plattformen aktuell machen und was bringt uns das?
Mit dem Blick auf die Zuhörerschaft werden wahrscheinlich viele von deinen Zuhörern und Zuhörerinnen so im hinteren Teil des Funnels sehr performance, sehr transaktionsartig arbeiten oder sehr transaktionsbezogen arbeiten, würde ich mal annehmen. Gleichzeitig gibt es ja noch den vorderen Teil des Funnels, wo du erstmal Awareness für deine Marke willst, wo das Profil deiner Marke schärfen willst und so. Und da ist das wichtig, was ich vorhin gesagt habe. Also, wo viele Menschen sind, da ist es erstmal spannend für Marken. Und du kannst eben mit einer guten Roblox-Experience, die wirklich spielerisch ist, die das abbildet, was Leute auf der Plattform gern macht, die auch Freispiel zulässt. Beispielsweise mit sowas wie der Vans World, kannst du einfach Millionen Zugriffe auf Roblox erreichen, aktuell noch. Das wird in Zukunft schwieriger werden, aber wir sehen, dass Marken so zwischen 5 bis hoch zu bei Vans 80 Millionen Zugriffe auf ihre Welt haben. Und das ist eben nicht, ich war auf der Website und bin nach 30 Sekunden weggegangen, sondern diese 80 Millionen Zugriffe, die Vans auf der Vans World hat, sind halt wirklich Menschen, die da längere Zeit drin verbracht haben und da viel gespielt haben in einem Markenumfeld. Das heißt, diese Gaming-Plattformen haben erstmal natürlich keine Freelancers, aber schon aktuell großes Potenzial, Reichweiten in vor allem natürlich jüngeren Zielgruppen zu erreichen.
Heißt, ich habe dort eine Menge Brand Awareness, aber kann ich dort auch Transaktionen erzeugen? Nein, das geht nicht.
Weil du kannst virtuelle Items natürlich erstmal verkaufen.
Okay.
Du kannst auch je nach Plattform dann rauslinken, aber that's not how it works. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, wir machen bei Roblox, stellen wir dann auch unsere Produkte rein und die verlinken dann auf den E-Commerce-Shop und dann, so funktioniert das de facto nicht. So wie es ja auch zum Beispiel bei Instagram noch früher ja noch viel schwieriger war, Traffic dann nachher auf E-Commerce-Seiten zu treiben zum Beispiel. Und der andere Punkt, weiter hinten im Funnel, ist eben die für mich spannende Frage, was kann ich mit Dreidimensionalität machen? Also wie gesagt, ich habe ja eben von dieser Technologie gesprochen namens Pixel Streaming, wo du richtig geile Unreal Engine-basierte Grafik im Browser abbilden kannst. Und sowas lohnt sich natürlich bei bestimmten Produktkategorien. Wenn du jetzt nicht, sag ich mal, Farbstifte verkaufst, sondern wenn du halt zum Beispiel Villen verkaufst oder Autos oder große Industriemaschinen, die dreidimensional sind, ne, die größere Investmentgüter sind oder Luxusgüter, da macht es natürlich total Sinn, das auch dreidimensional irgendwie darzustellen, ein dreidimensionales Erlebnis zu bauen, das auch markenprägend sein kann und dann eben aus dem Browser raus direkt den Checkout auch machen zu können. Das ist das, da gibt's noch nicht so richtig, richtig viele Cases, aber die ersten Cases, wo ich so dran beteiligt war, die ersten Zahlen, die wir gesehen haben, sagen, das kann schon funktionieren. Zu sagen, wir schaffen eine dreidimensionale Experience, stagen da drin die Produkte und treiben dann auch direkt die Transaktion, weil wir ja sowieso im Browser sind.
Du hast jetzt gerade gesagt, die ersten Cases, an denen du auch so beteiligt warst. Erzähl uns doch mal kurz was zu dir selbst. Also, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ja, ich meine, angelegt war das Thema wahrscheinlich schon immer, weil ich halt als kleiner nerdiger Junge auch damals in der Bibliothek war und dann diese Bücher gelesen habe, die jetzt wieder hochkommen oder eben in der Halbphase hochkamen. Und natürlich irgendwie seit dem Super Nintendo auch schon Computerspiele spiele und mich in dreidimensionalen virtuellen Räumen natürlich sehr wohlfühle. Und dass das Ganze dann auch relativ viel mit meinem beruflichen Tun zu tun haben konnte, wurde so richtig klar eigentlich während der ersten Lockdowns eben. Damals war ich also meine letzte Station vom freiberuflichen Arbeiten, was ich jetzt mache. Da war meine letzte Station bei Viganova, die so Live- und Experience-Marketing machen. Und da hattest du natürlich dann plötzlich die Situation, dass ganz viele Messe- und Retail-Teams gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt, wenn alle Leute zu Hause sind? Können wir da nicht was mit virtuellen Räumen machen? Und so ging eigentlich ja jetzt so aus einer Marketing-Sicht diese Metaverse-Hype auch so richtig los.
Und wenn du jetzt sagst, du bist als Freiberufler unterwegs, bietest du irgendetwas an rund um das Thema Metaverse?
Ich würde aktuell sogar sagen, das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit. Also grundsätzlich bin ich so beraterisch bzw. strategisch immer mit Marketing, Kommunikation, so Innovationsthemen unterwegs. Ich arbeite aber auch, das kann ich disclosen, sollte ich vielleicht auch disclosen, ich arbeite gerade 50% meiner Zeit für die Berliner Firma Journey, die das mit diesem Pixel-Streaming machen, was ich eben beschrieben habe. Aber auch nebenbei mache ich viele andere Projekte in dem Bereich, die dann irgendwas mit VR-Brillen zu tun haben. Irgendwie sich die Frage stellen, brauchen wir da jetzt eine Blockchain für XY? Oder sich eben die Frage stellen, ja, was können wir mit virtuellen, dreidimensionalen Räumen im Marketing machen?
Dann stelle ich dir eine Folgefrage. Wenn jetzt... Ich wollte jetzt gerade sagen, der OMT, aber nein, sagen wir, irgendein Kunde zu dir kommt und sagt, ey, dieses Thema Metaverse, ich höre immer mehr davon, ja, Hype ist vorbei, aber wir müssen uns damit beschäftigen, um vielleicht auch die nachwachsende Ressource, also Gen Z und noch jünger, anzugehen. Was wären die ersten drei Schritte, die du mir empfehlen würdest?
Manchmal ist die langweilige Antwort ja auch die beste. Und ich glaube, hier ist es auch der Fall. Und die langweilige und gleichzeitig beste Antwort ist natürlich, lass mal einen Discovery-Workshop machen.
Hä?
Ich glaube, das hatte dein SEO-Gast in der Folge, die ich gestern gehört habe, auch gesagt. Ich meine, konkret kannst du es dir vorstellen, stell dir ein ganz großes Mural vor oder Miro-Board. Und auf die linke Seite schreiben wir erstmal, was drauf, was steckt denn in diesen Technologien drin? Was steckt in der Dreidimensionalität drin, in der Begegnung im virtuellen Raum? Was steckt in diesen Plattformen drin, im Thema VR, im Thema Blockchain, NFTs? So, was kann das erstmal? Und auf die rechte Seite schreiben wir einfach die aktuellen Business-Herausforderungen deiner Marke oder eben von deinem Marketing auf. Und dann schauen wir, ob es da Pfeile von links nach rechts gibt, wo man dann in der Schnittmenge irgendwas Tolles machen kann.
Mhm. Was für Grundvoraussetzungen hätte ich als Unternehmen, um den Weg gehen zu müssen?
Ich glaube nicht, dass es da eine so pauschale Antwort drauf gibt. Also natürlich brauchst du erstmal ein gewisses Marketingbudget und auch eine gewisse Offenheit, einen Teil deines Marketingbudgets für eher experimentellere Sachen einzusetzen. Vielleicht auch teilweise für eher markenprägende Sachen einzusetzen, als jetzt hinten im Funnel zu operieren. Ne, weil ansonsten kommst du nicht weit, weil diese Dinge natürlich A, neu und B, auch noch relativ teuer sind. Aber ansonsten kann der Zugang da ja ganz unterschiedlich zu sein. Das kann ja am Ende rauskommen, wir schicken VR-Brillen zu unseren Top-Kunden nach Hause, um unsere Industrieanlagen zu zeigen. Das könnte genauso rauskommen wie, wir machen jetzt eine Minispiel-Experience auf Roblox, um 5 Millionen Gen Z irgendwie zu erreichen.
Mhm. Normalerweise müsste die Folgefrage kommen, was heißt gewisse Beträge, das erspare ich dir, weil es eh ein Kommt drauf an sein wird. Lass uns mal in die Zukunft gucken, beziehungsweise ich bin gerade überlegen, ob ich auf die Online-Marketer nochmal ein bisschen eingehen soll. Haben wir denn irgendwelche Low-Hanging-Fruits aus irgendeinem Online-Marketing-Bereich, den man irgendwie leicht transferieren könnte oder irgendwas? Also ich versuche jetzt gerade mal ganz pragmatisch zu denken, ich sehe es nicht, aber du bist ja der Experte. Siehst du irgendwas oder irgendeinen Bereich, der besonders nah da dran ist, der vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, ich sag nochmal das Wort Low-Hanging Fruits, irgendwie davon profitieren könnte?
Ich mag die Frage, lass mich auch mal kurz überlegen. Also ich meine, eine Sache, die du natürlich machen kannst, ist zu sagen, Menschen spielen jetzt viel Computerspiele, lass mal Bannerwerbung in Computerspielen schalten. Und damit meine ich jetzt nicht diese Interstitial-Werbung bei Candy Crush oder so, sondern es gibt inzwischen wirklich Firmen wie Anso, die es dir erlauben, also Bandenwerbung im Sportspiel zu schalten. Und dann auch wirklich mit einem guten Tracking zu schauen, wie lange haben da wie viele Menschen aus welchem Winkel drauf geschaltet. Gleichzeitig ist natürlich auch das noch relativ zum gesamten Ad-Markt in den Kinderschuhen. Ne? Aber da übertragen sich zumindest die klassischen Online-Marketing-Skills ganz gut in diese virtuellen Welten.
Also sehen wir quasi eine Relation vielleicht zum ganzen Media-Buying-Thema?
Ja, genau. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen.
Ich finde es spannend. Also es ist auch ein Thema, mit dem ich mich nicht so intensiv beschäftige als SEO, aber beziehungsweise jetzt muss ich ja eher ein Unternehmen führen, aber ich habe auch schon mal eine Folge zum Thema Twitch gemacht. Da hatten wir ähnliche Fragestellung. Das war ja auch damals relativ neu. Das ist ein ganz anderer Kosmos, auch sehr spielelastig. Und da kam eine ähnliche Antwort, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber du wolltest noch was hinzufügen.
Ja, Twitch ist ein gutes Stichwort. Also das ist auch so ein Ding, was nicht so weit gesprungen ist. Wäre zu sagen, anstatt jetzt einem Instagram-Model männlich-weiblich Geld zu geben, dass es mein Produkt in die Kamera hält und sich damit fotografiert, gebe ich eben einem Twitch-Streamer Geld, dass er irgendwie das in seinen Stream integriert, auf eine kluge Art und Weise drüber redet. Aber auch da natürlich wieder die Frage, ne, ist das dann schon Metaverse, ne, wenn der da einfach nur in Anführungsstrichen ein Computerspiel spielt? Genau, aber Twitch ist auf jeden Fall auch was, wo man sich relativ schnell erschließen kann. Und der dritte Bereich wäre eben nochmal vielleicht nachzudenken, wenn ich wirklich ein Produkt habe, das wie gesagt groß ist, dreidimensional ist, das ich als Kunde auch dreidimensional verstehen muss, vielleicht sogar durchlaufen muss, um es zu verstehen, wie eben eine Villa zum Beispiel oder I don't know, ein Zelt, so, macht es dann nicht Sinn, auch dreidimensionale Technologie in den Browser einzubinden, in der Customer Journey und einfach mal zu schauen, wie verändert das die Performance?
Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, lieber Mario und liebe OMT-Podcast-ZuhörerInnen, aber ich habe eine wichtige Information für euch. Ihr habt noch diesen Monat Zeit, also bis zum 31.05., um die Agenda für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz zu bestimmen. Wie könnt ihr das machen? Ganz einfach. Bucht ein Ticket auf omt.de/Konferenz und ihr könnt die Agenda für dieses Jahr bestimmen. Die fertige Agenda wird dann spätestens am 1. Juli öffentlich gemacht. Bucht also jetzt noch eure Tickets. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Bei mir geht gerade im Kopf so ein bisschen was los. Ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendein Superstar ein Konzert im Metaverse gegeben hat, wo irgendwie ein paar Millionen Menschen teilgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, wie es war, wer es mir erzählt hat. Ich kriege nichts mehr zusammen. Ich weiß nur, dass ich das gehört habe. Und dass wir dann wirklich nicht von einem vollen Stadion reden, sondern dass wir von Millionen Zuschauern auf einen Schlag gesprochen haben. Ich weiß auch nicht mehr, auf welcher Basis das lief und so weiter. Jetzt denke ich mich nur einen Schritt weiter. Jetzt, wir stehen ja kurz vor den Rockstars, ja? Also nächste Woche Online-Marketing Rockstars, 70.000 Teilnehmer. Letztes Jahr angeblich sind sie wieder voll dieses Jahr. Finde ich total cool, dass unsere Branche so eine Zugkraft hat. Also, dass wir einen Player haben, auch wenn wir da mit ein paar Dienstleistungen mit denen im Wettbewerb stehen, ist das ja wichtig, so einen Leuchtturm in der Branche zu haben. Man kann von dem halten, was man will, inhaltlich oder auch nachhaltig oder wie auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Diskussionen. Will ich mich gar nicht zu äußern. Trotzdem finde ich es gut, dass wir so einen Leuchtturm haben, der ja auch den Markt sensibilisiert, ja, voranbringt, wo wir alle ja dann am Ende davon profitieren. Wieso sich jetzt zum Beispiel eine OMR im Nachgang nicht auch damit beschäftigen könnte, in so einem freien Raum so eine Konferenz zu spielen. Das fände ich total spannend. Also wir wären nicht groß genug für sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Aber eine OMR mit der Strahlkraft, die haben, aktuell auch weltweit sich vor niemandem verstecken müssen, theoretisch, das würde ich gerne mal weiterspinnen. Also jetzt nicht unbedingt mit dir, sondern ich will es einfach mal in den Rauch schmeißen. Kann mir vorstellen, dass auch jemand OMR-nahes mir hier zuhört. Philipp wahrscheinlich selbst nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Auch da habe ich das Gefühl, dass wir im Online-Marketing, wir reden darüber, so wie wir beides heute machen. Aber ich kenne keinen Player in meiner näheren Umgebung, der sich wirklich schon aktiv damit beschäftigt. Und weiß nicht, hast du eine deutsche, wir haben jetzt über Vans geredet, über Nike, hast du irgendeinen deutschen Case, der hier uns irgendwie geläufig sein könnte, der sich schon wirklich intensiv mit sowas beschäftigt?
Ja, also ich meine, so im Spielebereich sind natürlich viele, viele Marken schon aktiv, ne, weil es eben auch einen hervorragenden Zugang zur jungen Zielgruppe gibt. Wie gesagt, wieder je nachdem, wie man Metaverse definiert, aber zum Beispiel, was die Telekom mit dem Beatland auf Roblox gemacht hat, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist nämlich nicht unerfolgreich.
Ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht. Ich habe nicht die allerhöchste Meinung von der Telekom aufgrund von Insider-Informationen, was Behäbigkeit und so weiter von großen Konzernen angeht. Und wenn ich jetzt höre, dass die Telekom sowas für sich schon nutzt, bin ich positiv überrascht, muss ich sagen, an der Stelle. Aber ja.
Ja, muss man vielleicht auch wieder ein bisschen zwischen Konzernen und Produkten und Marketing unterscheiden. Also ich finde, ne, das Marketing von der Telekom ist nicht nur schlecht.
100%.
Bei anderen Firmen sind vielleicht die Produkte richtig gut, aber dafür ist das Marketing gut,
okay,
wenn ich so verstehe.
Ja.
Das ist was anderes. Aber lass mich kurz zwei Sachen sagen, die ich extrem spannend finde. Also zum einen Thema Konzerte, ne, das war wahrscheinlich Fortnite, was du damals gehört hast. So, da gab es ein ganz großes mit Marshmallow und dann gab es ein ganz großes mit Travis Scott. Ja, wie gesagt, wer jetzt aufgepasst hat bei dem, was wir bisher besprochen haben, wenn da Millionen Menschen da waren, dann war das auf einer Spieleplattform und die richtig quantitativ erfolgreichen Konzerte waren eben aus Fortnite und auf Roblox bisher. Und das Zweite, was ich wirklich spannend finde, ist, dass die Konzertartigkeit dieser Konzerte nachgelassen hat. Also am Anfang, dieses allererste Fortnite-Konzert mit Marshmallow war doch wirklich so ein kleiner Marshmallow-Avatar, der auf der Bühne dann so vor einem virtuellen DJ-Pult aufgelegt hat und da standen so Boxentürme links und rechts. Und jetzt haben wir Event nach Event nach Event, ich glaube 6 oder 7 Musik-Events bei Fortnite schon gesehen und die sind immer weniger konzertartig geworden und viel spielerischer, interaktiver. Als bis hin zum letzten, das war Kid Laroi, wo du dann so mit, ich hoffe, ich spreche es aus, Gott, ne, du merkst, ich bin auch nicht der Jüngste, wo du mit tatsächlich mit einem gigantischen Hammer durch sein Hotel gelaufen bist und da alles zertrümmert hast, vor einem Monster weggerannt bist und drauf geschossen hast, durch eine Cyberpunk-Stadt eine Verfolgungsszene hattest. Und das war sozusagen das Konzert, was vielmehr einen eine Musik-Experience rund um die Musik dieses Künstlers war. Und wenn wir das jetzt übertragen auf deinen Gedanken mit der Konferenz, ne, ist auch die falsche Frage zu fragen, wie schaffen wir es jetzt, eine OMR mit allem, was sie auszeichnet, möglichst genau in virtuelle Welten zu bringen, sondern wir müssen uns ja eigentlich die Frage stellen, wie können wir das, was eine OMR im Markenkern auszeichnet und was eine OMR einfach an Value Proposition auch hat, wie können wir das in virtuellen Räumen neu erfinden? Und dann kommen wir wirklich an spannende Orte, glaube ich.
Ja, fällt mir die Kreativität, aber da gibt es zum Glück schlauere Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen können, aber ich verfolge es sehr gerne. Abschlussfrage, Falk. Das ist gemein, glaube ich. Wir holen die Glaskugel raus. Wohin geht die Reise? Was bringt die nahe Zukunft? Lehn dich mal richtig aus dem Fenster.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt so ein bisschen strukturiert durchgehen, ne, dieser ganze Krypto-Space, der ist natürlich gerade auch ne, hinter dem Hype, im Winter sozusagen, sagen die Krypto-Fans gerne. Da ist jetzt die ganz spannende Frage, sehen wir B2B-Use-Cases, die in der Breite und auch über Unternehmen hinweg irgendwie angewendet werden, standardisiert werden, wo die Blockchain wirklich einen Mehrwert bietet, ohne Third-Party im B2B zu operieren? Ja, das sehen wir aktuell nämlich noch nicht in der Breite und das muss sich erst noch beweisen. Genauso muss auch der Consumer Space nochmal beweisen, dass er mehr drauf hat als Scams und Rugpulls und Ponzi-Schemes und da wirklich langfristige, wertstiftende Consumer-Produkte auf Blockchain-Technologie entstehen können. So, das ist eine total spannende Sache, die in alle möglichen Richtungen gehen kann. Bei VR ist es relativ einfach. Der Markt, der wächst unbeachtet linear weiter. Da sind wir gerade so bei, keine Ahnung, 20 bis 30 Millionen aktive Headsets weltweit und es werden jedes Jahr linear mehr. Der Markt, in den kommt vielleicht Bewegung rein, wenn jetzt Apple wirklich seine VR-Brille auf den Markt bringt und dann irgendwann mit der zweiten Brille auch ein Consumer-Ready-Device hat und da eine richtige Konkurrenz zwischen Meta und Apple dann auch entsteht, um die Hardware. Da könnte nochmal richtig Musik reinkommen. Grundsätzlich ist VR aber auch schon geil. Ich kann jedem empfehlen, meine Quest 2 auszuprobieren, da mal eine Runde Fitness zu machen, eine Runde zu zocken, Runde Minigolf zu spielen, was auch immer. Und bei diesen Plattformen hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten, da laufen wir mittelfristig auf so eine fragmentierte Landschaft zu, die dem Web 2.0 sehr ähnlich ist, wo die großen Plattformen eben Spieleplattformen sind, die in kleinen Nischen eben auch angefangen werden, multifunktional genutzt zu werden. Also sei es sowas wie das Training auf Fortnite oder die Produktdarstellung in Roblox oder was auch immer.
Spannend.
Was wirklich bleibt am Ende, und was ich total wichtig finde, sich auch ins Bewusstsein zu rufen, wenn wir jetzt über eine 10, 15, 20 Jahresperspektive reden. Du hast heute schon eine Generation, wie ich glaube, deine Tochter war es, hattest du gesagt, mit Roblox. Die hat das gelernt, sich als Avatar in virtuellen, dreidimensionalen Räumen zu bewegen. Die spielen da nicht nur so, schieß anderen Leuten den Kopf und krieg viele Punkte, sondern die spielen da wirklich Mutter, Vater, Kind auf Roblox dann. Ganz, ganz freies Spiel, ganz natürlich. Die haben gelernt, dass Mode da drin existiert und dass ich mich ausdrücken muss mit meinem Avatar, dass ich da Geld für ausgeben muss, besser dazustehen, dass ich mich da ausdrücken kann auf bestimmte Dinge. Und die lernen aktuell eben auch diese Welten zu bauen. 14-jährige Kids programmieren und bauen Roblox-Welten, die Millionen von Menschen erreichen. 14-jährige Kids sind jetzt Game Developer. Und das wird nicht weggehen. Und wenn wir dann überlegen, ne, was macht die Generation deiner Tochter dann in 10 Jahren, in 15 Jahren, mit diesem Mindset, was sie sich jetzt aneignen und mit diesem Skillset, was sie sich jetzt schon aneignen, dann sehen wir schon eine sehr spannende Zukunft für virtuelle Räume.
Das war ein guter Abschluss, muss ich sagen. Und ich gebe jetzt mal meine Sicht auf die Perspektive, meine Perspektive auf das Thema nochmal. Ich merke, wenn ich mich so mit dir unterhalte, dass ich dem Ganzen mehr Raum geben muss. Also jetzt einfach als Vater. Ja? Also ich sage, weißt du, ich tick ja so, oh, du hast schon wieder dein Handy in der Hand, oh, du bist schon wieder an den Dingern und so weiter. Das ist so, glaube ich, die typische Reaktion meiner Generation gegenüber den Kindern. Und ich merke aber, dass ich an der Stelle eigentlich es einfach akzeptieren muss, dass diese Welt kommen wird und vielleicht die Chancen auch sehen muss und vielleicht auch mich wirklich jetzt bewegen muss, das lernen zu müssen. Was bedeutet das denn für die Kids, dass man selbst nicht so weit davon entfernt ist? Das nehme ich jetzt auch mal mit. Ich glaube, so einen tiefgründigen Abschluss, was haben wir aus dem Märchen gelernt, habe ich noch nie gehabt hier im Podcast, aber war vielleicht auch mal notwendig. Da gab es doch früher immer so eine Serie, also als ich Kind war, die immer zum Ende noch gesagt hat, was man daraus jetzt lernen muss fürs echte Leben. Ich komme nicht drauf, ist auch egal. Vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich auf LinkedIn hier zu dem Beitrag einen Post mache. Falk, vielen lieben Dank. Ich würde jetzt gerne noch sagen, alle da draußen, die sich irgendwie damit beschäftigen, macht so einen Workshop mit Falk. Er hat mich nicht darum gebeten, jetzt hier einen Pitch loszulassen. Ist ja eigentlich auch bei mir im Podcast verboten, aber ich fand es so spannend gerade, dass ich selbst gerade am Überlegen bin, wie können wir das irgendwann für uns nutzen? Und deswegen geht da gerne auf Falk zu. Falk, dir vielen lieben Dank für deine Expertise hier bei mir im Podcast, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand es mega spannend. Dafür, dass wir uns vorher auch nicht privat, persönlich, wie auch immer kannten, fand ich das sehr smooth, wie wir hier durchgegangen sind und hat mich sehr erhellend weitergebracht. Dementsprechend vielen lieben Dank an dich.
Ja, Mario, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ich finde auch, wir sind super durchgekommen. Und an alle Leute, die vielleicht aus meinem Netzwerk reingekommen sind und den Podcast zum ersten Mal hören, ihr wisst, wo der Abo-Button bei eurem Client ist. Mario hat sehr spannende Gäste und sehr spannende Themen.
Dankeschön.
Bleibt auf jeden Fall dabei.
Super, dann in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut, vielleicht bis, nee, wenn ihr das hört, ist die OMR schon vorbei. Dann vielleicht bis demnächst. Macht's gut, genau. Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Falk nochmal der Hinweis auf unser ChatGPT-Panel morgen, also am 23.05. bei uns unter omt.de/Webinare. Den genauen Link zu diesem Webinar findet ihr auch in den Shownotes. Weil, ja, wir haben relativ viele Gäste und Anmeldungen für morgen. Wir haben aber auch noch viel Platz. Das ist das Schöne an Online-Formaten. Kommt dazu. Es ist quasi ein ChatGPT-Deep-Dive mit dem Kai Spriestersbach, Bastian Grimm, moderiert von Wolfgang Jung. Quasi die Fortsetzung unseres ChatGPT-Panels bei der Tool-Konferenz. Wir gehen tief rein. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, euer Mario.